Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Es ist das 25. Mal in der Geschichte der Tour de France, dass das Rennen im Ausland und nicht in Frankreich beginnt. Heute war Bilbao Schauplatz des Grand Départ. Tausende frenetische Radsportfans an den Straßen im Baskenland. Es war ein Tag der Duelle. Duelle um die Trikots und um den Tagessieg. Den holte sich Adam Yates vor seinem Zwillingsbruder Simon. Vor der Sendung habe ich darüber mit ARD-Reporter Holger Gerska gesprochen in Bilbao. Ich wollte von ihm wissen, ob es ein in jeder Hinsicht besonderer Auftakt der Tour war.
Ja, das kann man durchaus sagen. Also möglicherweise übersehen wir irgendwas, was 1906 oder 1924 stattgefunden hat. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Zwillinge um den Sieg gefahren sind, und zwar mit Vorsprung. Also beide kamen zusammen auf den letzten Kilometer, haben sich angeschaut und mussten auch gegeneinander fahren, denn sie gehören unterschiedlichen Mannschaften an. Das dürfte es im Rahmen der Tour de France auch noch nicht gegeben haben. Und wir haben hier die 110. Es ist so, dass Simon Yates schon 2 Etappensiege auf dem Konto hat. Und Adam Yates hatte zwar das gelbe Trikot vor 3 Jahren, aber noch keinen Sieg. Und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, es war Simon dann doch nicht so ganz auf den letzten Kilometern so, dass er dann um jeden Zentimeter gekämpft hat. Und er war wohl auch ganz froh, dass jetzt auch sein Bruder einen Etappensieg in der Liste stehen hat. Adam Yates als Edelhelfer hier für seinen Captain, für den zweimaligen Tour de France-Sieger Tadej Pogacar.
Und jetzt dann auch im gelben Trikot natürlich, morgen bei der 2. Etappe. Damit ist schon angesprochen, es gab ja schon so ein erstes Beschnuppern heute auf dieser 1. Etappe. Vielleicht sogar schon ein bisschen mehr. 2 kleine Duelle zwischen den beiden Superstars, Pogacar und Vingegaard. Hat sich schon zementiert, was alle vermuten? Der Sieg geht an einen von den beiden?
Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Also sie machten einen guten Eindruck an den Bergen, und Tadej Pogacar, hinter dessen Form ja sicherlich auch ein Fragezeichen stand für viele, denn er ist seit 8 Wochen kein internationales Rennen gefahren. Nach seinem Handgelenksbruch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich ist definitiv absolut in Form. Die Explosivität hatte er auch am Zielanstieg, als es dann nochmal um Bonifikationssekunden ging. Er Etappendritter wurde, und wenn vorher die Lage vielleicht so ein 50-50-Duell versprach, ist es jetzt wahrscheinlich 60-40 zugunsten von Tadej Pogacar, der in den vergangenen 3 Jahren ja 2-mal Erster und 1-mal Zweiter war. Und man führt sich eigentlich viel zu selten vor Augen, wie jung der noch ist. Denn er bekam das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers nach dieser Etappe, der 24-jährige Slowene.
Jetzt wissen wir schon, Yates hat gelb, Pogacar trägt weiß. Das Bergtrikot trägt der Amerikaner Nelson Paulus. Der hat sich beim höchsten Berg des Tages in einem kleinen Duell gegen Georg Zimmermann aus Deutschland durchgesetzt. Kann man daraus ableiten, Zimmermann will vielleicht am Ende in Paris auch um dieses Bergtrikot mitfahren?
Ja, das deutet darauf hin. Er hat sich auch sehr, sehr geärgert. Es war wirklich knapp. Es war auch klar, wie die Konstellation in diesem Rennen war. Wer die 5 Punkte bekommt, wird auch das Bergtrikot erhalten im Ziel. Und er hat es wirklich darauf angelegt. Es war ein Zweiersprint. Er ist explosiv, der Augsburger. Und das ist natürlich noch nicht vorbei. Also jetzt hat er 3 Punkte, der Amerikaner 5. Morgen gibt es dann noch ein paar höhere Berge. Er muss natürlich irgendwann mal in eine Ausreißergruppe kommen. Gerade auf den Etappen, wo man eine Menge Punkte unterwegs abgrasen kann. Er ist auch ein sehr guter Kletterer. Er hat das schon durchblicken lassen. Etappensieg ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ums Bergtrikot mitzufahren, wenn sich die Chance ergibt, das steht definitiv auf seinem Zettel.
Soweit ARD-Reporter Holger Gerska in Bilbao. Zugehört hat Jean-Claude Leclerc, französischer Meister von 1985 und seit vielen Jahren Fernsehexperte im Schweizer Fernsehen und bei Eurosport. Guten Abend, Herr Leclerc.
Guten Abend.
Stimmen Sie zu, was der ARD-Kollege gesagt hat? Nach dem heutigen Tag ist Tadej Pogacar in der Favoritenrolle. 60-40 hat er gesagt im Vergleich zu Vingegaard.
Ja, also ich habe die Tour ja 34 Mal erlebt und 6 Mal bin ich selber mitgefahren, und so früh würde ich da die Prozentzahlen nicht erteilen, denn der Weg nach Paris ist noch sehr lang.
Verändert das denn jetzt ein bisschen die Taktik im Rennen auch, dass Pogacars UAE-Team jetzt schon in Gelb fährt?
Ja, sicher, denn es ist ja nicht nur ein Kampf dieser 2 großen Rennfahrer, sondern die Teams werden ja ihre Strategien umsetzen müssen. Und es ist klar, wenn man die erste Etappe gewinnt und dann schon in die Pflicht kommt, so ein Trikot zu verteidigen, ist das zwar schön, aber es kostet auch sehr, sehr viel Energie.
Würden Sie denn sagen, es ist tatsächlich dieses Duell Pogacar gegen Vingegaard, oder gibt es da noch einen 3. oder 4., der möglicherweise mitspielen kann?
Ja, also von den Kräfteverhältnissen her und von dem, was wir die letzten 3 Jahre an der Tour gesehen haben, sollte es eigentlich schon zwischen diesen 2 gehen. Aber heute haben wir einen Sturz gesehen. Enric Mas, einer der Podestanwärter, ist ausgeschieden. Richard Carapaz, der den Giro gewonnen hat, ist auch zeitmäßig so weit weg jetzt, dass er nach der ersten Etappe schon nicht mehr die Ambition haben kann, aufs Podest zu kommen. Also von dem sind die 2 ja nicht gefeit.
Aber trotzdem haben die beiden ja direkt dann auch zweimal bei der letzten Bergwertung und auch beim Ziel sich ganz vorne gezeigt. Ist das, muss man das sozusagen machen, um auch zu zeigen, dass man da ist und dass die Form stimmt?
Ich glaube, das ist natürlich schon Machtgehabe. Allerdings in der ersten Etappe der Tour de France, da müsste man sehr, sehr weit zurückblättern, um so etwas zu sehen. Denn meistens verstecken sich ja die Hauptfavoriten und treten dann irgendwann mal, wenn es wirklich zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt möglich ist, aus der Reserve, um einen Zeitunterschied herauszufahren. Aber so ist es natürlich sehr spektakulär für uns alle.
Woran liegt das? Liegt das an der etwas veränderten Strecke, weil man ja im Baskenland anfängt und auch schon früh in die Pyrenäen geht? Oder ist das einfach so, dass sich da in der Renndynamik insgesamt was verändert, dass schon der erste Tag wichtig ist?
Ich glaube, die Organisatoren haben natürlich gelernt, weil es sehr oft ja so war, dass man während Jahren immer wieder diese Sprinteretappen ganz zu Beginn sah und da war es schwierig, ein bisschen Spannung zu generieren. Jetzt hat man eigentlich die Tour ähnlich wie 1977 geplant. Das wird natürlich vielen deutschen Radfans etwas sagen, als Dietrich Thurau vom 1. bis zum 15. Tag dieses Trikot trug, dieses Gelbe, weil man eben sofort in die Pyrenäen hineinfuhr. Und eigentlich ist es in diesem Jahr 2023 sehr ähnlich gezeichnet.
Die Organisatoren haben sich in den letzten Jahren immer wieder Mühe gegeben, Jahr für Jahr ganz andere Herausforderungen, Konstellationen zu schaffen, was Routen angeht, was neue Berge angeht, was auch die Abfolge der Etappen angeht. So eben jetzt mal wieder ein Start, relativ schnell in den Bergen, dafür so gut wie kein Zeitfahren. Gelingt das Ihrer Meinung nach, dass da jedes Jahr ein ganz anderes Rennen entsteht?
Ja, sicherlich. Denn in diesem Jahr zum Beispiel haben wir praktisch keine Etappe, die den Küsten entlang geht. Also die Windkomponente, die wird wegfallen. Wir haben wenige Zeitfahrkilometer. Dann gibt es auch keine bekannten Alpenpässe zum Beispiel. Aber wir haben keinen Galibier, keinen Isoar, keine Alpe d'Huez, keinen Mont Ventoux. Dafür hat man wieder den Puy de Dôme. Man startet im Heimatdorf von Raymond Poulidor. Und das ist natürlich etwas, was auch sicherlich für viele Radsportfans wieder einen neuen Kick gibt.
Aber obwohl es die ganz großen Alpenpässe nicht sind, es sind alle fünf französischen Gebirgszüge drin. Täuscht der Eindruck oder wird die Tour dann doch Jahr zu Jahr zwar immer ein bisschen anders aussehen, aber immer mehr und mehr zu einer Klettertour?
Ja, also sicherlich sind die Zeitfahren nicht bevorteilt, denn das Zeitfahren über die Côte de Domancy, das ist ja auch ein Bergzeitfahren. Und also die guten Zeitfahrer, die können in diesem Jahr nicht brillieren und auch keine Zeit gut fahren. Ach, ich möchte sagen, der Parcours ist für alle gleich, aber es ist schon sehr besonders, indem man fast ein bisschen so wie jeden Tag eine Klassik plant, relativ kurze Etappen, auch Etappen, die von der Erfahrung her vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu lesen sind als das, was man in den Alpen oder in den Pyrenäen, die großen Pässe, kennt. Also ja, sicherlich ist es auch etwas Neues und man versucht ja immer, die Spannung möglichst lang aufrechtzuerhalten.
Aber engt man das Profil nicht auch ein bisschen ein, wenn man immer nur und noch mehr und verschiedenere Bergetappen macht? Oder ist es vor allen Dingen das, was die Fans sehen wollen, nämlich immer wieder Duelle in den Gebirgen?
Ja, ich denke schon, dass man eigentlich eben den Punkt, die Spannung so lange wie möglich zu erhalten, und das wird auch an dieser Tour so sein. Also zwischen dieser Etappe, nämlich der 13. auf den Grand Colombier, die für mich sicherlich auch entscheidend sein kann, hat man ja bis zur 17. Etappe eigentlich nur Berge, ein Zeitfahren, ein Ruhetag, der meistens auch Überraschungen bringt, weil jeder ja nicht immer so gut über diesen Ruhetag kommt. Also die zweite Woche der Tour de France, die wird spannend sein und sicherlich auch in den Vogesen, wo man auch viele deutsche Fans sehen wird, die könnte vielleicht am vorletzten Tag auch noch einen Umsturz bringen.
Ich will Sie zum Schluss noch auf die Sicherheitsdebatte ansprechen, die wir gerade haben nach dem Tod von Gino Mäder. Es gab ja auch da jetzt noch eine neue Initiative des Weltradsportverbands. Was ist Ihre Meinung? Braucht es solche Abfahrten nach mehreren Bergen runter ins Ziel? Oder ist das am Ende zu gefährlich?
Also das ist eine Diskussion, die wir, glaube ich, nicht lösen können. In dem Sinn, dass klar ist, dieser Todessturz von Gino Mäder in der letzten Abfahrt von einem großen Pass geschehen. Und man kann darüber diskutieren, ob man das Ziel nicht besser oben auf der Höhe gemacht hätte. Aber dann reklamieren wieder andere Rennfahrer, die sagen, ja, die Chancen sind dann nicht immer gleich, wenn dann wieder eine Abfahrt folgt oder wenn die Bergankünfte dann das Maß aller Dinge sind. Und ich glaube, man kann jetzt diese Tour de France, die ja über 3.400 Kilometer führt, nicht auf jedem Meter absichern. Also es ist schwierig und ich glaube, dass das Restrisiko kann man nicht absolut eliminieren. Man könnte sich andere Formen überlegen, so wie zum Beispiel in der Rallye-Weltmeisterschaft, wo es Abschnitte gibt, die gezeitet sind und andere Überführungsstücke. Das wäre eine Möglichkeit, die gefährlichen Stellen zu eliminieren. Aber ob man da nicht mit der Tradition des Radsports brechen würde, man könnte das diskutieren.
Die Debatte wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Danke an Jean-Claude Leclerc, live zum Start der Tour de France hier bei uns im Deutschlandfunk.
Danke Ihnen.